Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger und ich begrüße Sie bei Radio Evolv, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute freue ich mich sehr, hier mit in der Leitung Herrn Andreas Weber zu haben. Herr Weber, Sie sind hier mit am Mikrofon.
Ich bin da, genau.
Einen schönen guten Abend. Wenn ich noch ein, zwei Worte zu Ihnen sagen darf. Sie sind ja eigentlich einer größeren Öffentlichkeit auch bekannt. Sie sind ursprünglich Biologe, aber auch Publizist und Philosoph. Sie haben einige Bücher geschrieben, die durchaus auch größere Aufmerksamkeit erregt haben. Eines darf ich erwähnen, Alles fühlt, Mensch, Natur und die Revolution der Lebenswissenschaften. Mhm. Eines der letzten, Lebendigkeit, erotische Ökologie. Und dann noch ein kleines Buch, Enlivenment, eine Kultur des Lebens. Mhm. Sie haben ein neues Buch geschrieben. Und dieses Buch hat einen eigenartigen Titel. Das heißt, Sein heißt Teilen. Teilen heißt Sein.
Ja, es heißt Sein und Teilen.
Ah, Sein und Teilen. Ja.
Sie hören daraus eine gewisse pompöse Arroganz. Es gibt ja ein anderes Buch auf Deutsch, das mit Sein und anfängt. Geschrieben von Martin Heidegger, Sein und Zeit. Und damit hat er in den 20er Jahren die, wie soll ich sagen, die Philosophie mit einer neuen Ausrichtung auf ein Wirklichkeitsverständnis, dass die Endlichkeit und das Sein zum Tode, wie er das sagte, erschüttert. Und ich wollte, ich bin mir natürlich klar, dass ich bin kein Heidegger, aber ein bisschen Augenzwinkern dachte ich mir, ich schreibe jetzt auch was wichtig ist. Und deswegen habe ich Sein und Teilen genannt. Und es geht eben darum, dass ich zeigen möchte, dass jedes Sein, das den Namen verdient, das man genießen kann, das echt ist, das authentisch ist, immer bereits zuerst und vorher schon, bevor es Sein ist, ein Teilen ist.
Wenn ich da direkt einsteigen darf, weil das ist natürlich auch eine ziemliche Vorlage, Sein und Zeit. Sein und Zeit ist ja, stellt sozusagen unser...
Also, vergessen Sie nicht, ich sage es etwas augenzwinkernd.
Ja, ich nehme die Ironie durchaus mit. Und durchaus sehe ich hier auch einen Anspruch drinnen, weil Sie, und da möchte ich eben auch einsteigen, gerade etwas gesagt haben, das so unmittelbar eigentlich nicht verständlich ist. Sie haben nämlich gesagt, das Teilen geht dem Sein voraus in einer gewissen Art und Weise. Das widerspricht ja eigentlich so ein bisschen so unserem natürlichen Hausverstand, wo ich mal bin, und dann kann ich natürlich auch teilen. Genau. Aber ich nehme mal an, genau das möchten Sie hier ein wenig in Frage stellen. Sehe ich das richtig?
Ja, sehen Sie völlig richtig. Genau, schön, dass wir da gleich drauf kommen am Anfang des Gesprächs. Das war eigentlich meine Idee. Also meine Idee war, das Abendland fällt sich damit ab, den Leuten das Teilen zu predigen. Das ist schon eine ganze Weile. Mhm. Und nicht wenige der 10 Gebote haben was mit Teilen zu tun und mit sich zusammennehmen und sich selbst so wichtig nehmen. Und ich dachte mir, vielleicht ist das einfach vollkommen falsch herum. Und wir haben eigentlich vielleicht gar kein Problem mit dem Teilen, wenn wir uns Sein erlauben und gestatten. Und wenn wir uns öffnen für die Möglichkeit, dass dieses Sein, und das meine ich jetzt wirklich auf ganz verschiedenen Ebenen, also vom biologischer Körpersein bis zum Sein als eigenes, sich selbst erfahrendes Subjekt im sozialen Kontexten, wenn dieses Sein gelingt und funktioniert, dann ist das Teilen da unter Umständen bereits inbegriffen. Also das ist sozusagen eigentlich gar kein Widerspruch, das war meine Idee, sondern beides hängt so intim miteinander zusammen, dass wir viel leichter an das Teilen kommen, was wir auf dieser Welt ja vielleicht doch brauchen und auch mehr brauchen, als wir es bisher tun, wenn wir uns das Sein gestatten. Nur mal die Idee.
Das ist natürlich auch ein interessanter Gedanke, weil sozusagen der Imperativ, wir sollen teilen, es geht natürlich davon aus, wir sollen uns auch um die anderen kümmern. Wir sollen mit den anderen sein.
Jetzt, wir haben das eben, entschuldigen Sie, ich habe eigentlich, Sie haben das schon so schön gesagt, ich habe darauf gar nicht so gut geantwortet, wie Sie das gesagt haben. weil Sie haben das eigentlich den prägnanten Punkt getroffen, den ich eben auch sehe, oder den für mich prägnanten Punkt. Das ist nämlich, dass wir, also dass wir sozusagen so viel investieren und den Leuten versuchen, das Teilen aufzuzwingen, ja, oder nahezulegen. Und das lässt sich in der Geschichte des abendländischen, wie soll ich das nennen, des Menschenbildes, des Selbstverständnisses, lässt sich das zurückverfolgen. Mhm. Ein Generalverdacht gegenüber unserer Fähigkeit zu teilen. Ja, also das heißt ja auch unsere Fähigkeit, Empathie zu haben, unsere Fähigkeit abzugeben, unsere Fähigkeit, in Verbindung zu sein, unsere Fähigkeit, anderen Raum zu geben, andere zuzulassen. Und da gibt es diesen Generalverdacht, dass der Mensch und überhaupt die ganze Natur, nicht nur der Mensch, sondern wir alle Lebewesen, in der Tiefe egoistische Bestien sind. Mhm. Das ist bei Thomas Hobbes so schön, also so paradigmatisch deutlich in seinem Leviathan Sinnbild, also das große, grausame Ungeheuer, das eigentlich alles natürliche Sein beschreibt. Und deswegen darf man auf keinen Fall sein, weil man dann nämlich zum Monster wird. Man darf nicht sein, sondern man muss sich den Regeln der Gesellschaft unterwerfen, die auf kluge Art und Weise ausgewählt werden. So ist ein bisschen das Verständnis. Und Sie sehen, darin liegt eine Dichotomie, ein Zwiespalt, ein Widerspruch, ein Riss durch uns selbst, der natürlich der Riss zwischen der Natur und der Kultur ist oder wie auch immer wir das fassen, dem Körper und der Seele oder der Materie und dem Geist. Und wir sind auf der Seite, wo wir klug erkennen können, was nötig ist. Und dazu gehört natürlich das Teilen, weil wir ja zusammenleben wollen und auch zusammenleben müssen. Und das wird also dann, muss dann sozusagen durch ein Regelwerk uns auferlegt werden. Und dieses Regelwerk steht im Widerspruch mit dem Sein. Das schränkt das Sein ein. Und da haben wir ein Dilemma.
Mhm. Und wenn ich Sie richtig verstehe, hat dieses Dilemma aber mit einem Selbstmissverständnis zu tun. Nämlich, dass das, was hier sein kann, gar nicht so unabhängig existiert, wie wir es annehmen, damit wir nachher uns sagen, um das Teilen kümmern müssen, sondern eigentlich ja. Bestehen wir aus Teilen. Und Sie gehen ja auch da ziemlich handfest einmal an die Sachen ran und Sie beginnen auch an solche Dinge wie Atmung. Ja. Unseren Nahrungsaustausch und ein bisschen hat das natürlich auch so einen buddhistischen Touch. Ja, es gibt ja so diese buddhistische Denkbewegung zu sagen, man nennt es, glaube ich, im Buddhismus die gegenseitige Abhängigkeit. Das heißt, nichts existiert für sich alleine. Mhm. Und eigentlich ist sagen dieses getrennte Ich, das wir annehmen und das ja so die Grundlage unseres westlichen Weltverständnisses und unseres westlichen Selbstverständnisses ist, eine gewisse Illusion. Mhm. Gehen Sie in diese Gedankenrichtung oder ist das gehen Sie da doch auch noch in andere Gegenden?
Also ich glaube, dass ich mich da wiederfinde, wobei ich ja nicht aus solchen, sagen wir, östlichen spirituellen Traditionen komme. Es ist dann immer eher so, dass kluge Gesprächspartner wie Sie jetzt das dann so formulieren, wie ich das selber noch nicht formuliert habe. Und ich denke, hoppla, ist ja cool, was da passiert ist. Das war gar nicht unbedingt meine Absicht. Aber also Ihre Intuition ist dann natürlich also aufmerksam und wahrnehmungsbereit. Also da gibt es eine Konvergenz. Und es ist ja auch so, dass die mystischen spirituellen Traditionen immer letztlich versuchen, eine Einheitserfahrung zu formulieren. Ja, also die Ganzheit, die Oneness, die wir auch letztlich erfahren können, weil wir eben Teil dieser Oneness sind. Und da haben wir schon so eine Konstellation, dass wir zugleich das Ganze sind und auch in der Erfahrung das Ganze fassen können, dass wir aber natürlich außerdem immer auch vereinzelt sind in unserem alltäglichen Leben oder in unserer individuellen Erfahrung und auch in unserem Streben nach Verbindung. Da ist das ja auch schon enthalten. Also insofern, selbstverständlich, das spüren Sie also mit einer Intuition etwas nach, die ich, die das trifft. Es ist aber tatsächlich so, dass ich da nicht herkomme. Ich komme ja aus einer total anderen Ecke. Mhm. Und die ist die Naturwissenschaft. Und deswegen, Sie haben ja gesagt, ich spreche über Atmen, ich spreche über Stoffwechsel. Deswegen versuche ich natürlich erstmal von der Seite des Biologischen oder auch Physikalischen zu verstehen, inwieweit unsere materielle Existenz oder unsere organische Existenz eben, um eine eigene geschlossene Existenz zu sein, bereits ein Teilen ist. Mhm. Und da kommen wir auch ziemlich weit. Und das ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie deutlich unser Stoffwechsel, der ja ein bisschen für viele vielleicht eine langweilige Angelegenheit sein mag, unser Stoffwechsel darauf beruht, dass wir uns beständig immer wieder zerteilen und verteilen und an die Welt zurückgeben, dadurch, dass wir ausatmen und ausscheiden, und wie sehr wir uns immer wieder zusammensetzen aus den Teilen der Welt, die wir zu uns genommen haben. Wenn wir uns ernähren, dann verwandeln wir uns ja in unsere Nahrung, ganz konkret und ganz real. Und da haben wir also auch auf einer ganz stofflichen Ebene den Umstand, dass, um unser kohärentes Sein zu gewährleisten, müssen wir ständig teilen. Das ist etwas, was völlig unterhalb unserer Wahrnehmungsebene passiert. Das passiert die ganze Zeit. Also wenn wir uns gesund und fit fühlen, dann ist die ganze Zeit Sein durch Teilen am Werk. Und ich habe dann ein bisschen über Atem geschrieben. Einerseits, weil ich dachte, in meditativen Praktiken ist der Atem so wichtig. Und jetzt will ich mal versuchen, ob ich sozusagen von der anderen Seite da gar nicht herkommend etwas finden kann, was vielleicht etwas Wichtiges trifft und was vielleicht ein bisschen sich berühren kann mit der spirituellen Dignität der Idee des Atems. Das ist ja in vielen, auch sagen wir jetzt nicht östlichen Religionen, ist der Atem, das Pneuma, Ruach auf Hebräisch, ist sozusagen eine fundamentale Kategorie einer Ganzheitserfahrung oder einer Göttlichkeitserfahrung. Und Atem ist eben die Instanz, in dem Lebewesen sich immer wieder aus der sie umgebenden Welt in ihre eigene Individualität hinein verwandeln und aber gleichzeitig auch wieder verteilen und abgeben. Wenn wir ausatmen, dann atmen wir ja CO2 aus, das wissen alle. Und CO2 heißt Kohlenstoffdioxid, also Kohlenstoff. Und dieser Kohlenstoff, das ist unser Körper. Das ist das Faszinierende. Das ist nicht die verbrannte Nahrung, sondern das ist tatsächlich unser Körper. Und wenn das mal nicht teilen ist, um zu sein, das ist sozusagen dann für mich eine dieser Ebenen, die ich verfolge. Und indem ich sie verfolge, komme ich dann eben plötzlich in Berührungsbereiche mit anderen Traditionen, in denen ich mich eigentlich gar nicht so auskenne, in denen aber plötzlich dann Ähnliches gesagt wird. Und das finde ich natürlich selber dann ganz faszinierend und auch elektrisierend. Ist auch eine Form von Sein und Teilen, sozusagen in der konkreten Erfahrung. Ja.
Jetzt könnte man natürlich sagen, was Sie hier anführen, ist spannend, ist interessant, ist auch einsichtig, und man kann das wahrscheinlich auf alle Lebensbereiche anwenden. Sie sprechen ja auch von Fühlen, von Leben, von Tauschen, also wo es unser Emotionalleben, unser gemeinsames Leben, unser ökonomisches Leben geht. Und überall ist es ja offensichtlich, dass wir aus diesem Teilen leben. Aber man kann auch meinen, okay, ist das jetzt einfach eine nette Fingerübung, die Sie hier machen, das einmal sozusagen vom Teilen her anzugehen. Aber ich nehme mal an, dass da schon ein tieferes Motiv dahinter liegt. Sie haben ja auch gesagt, dass Sie da wirklich auch mit der Anspielung an dieses doch wesentliche Buch von Martin Heidegger etwas provozieren wollen. Darf ich mal nachfragen, was Sie hier provozieren wollen? Oder warum finden Sie diese Einsicht, die man ja sozusagen wirklich in allen Bereichen durchexerzieren kann? Und wahrscheinlich, wenn jeder einfach ein bisschen nachdenkt, ist die Offensichtlichkeit ja nicht so weit weg, dass dem so ist. Aber neben dem, dass es offensichtlich ist, warum ist es bedeutsam?
Ja, also Sie haben ganz recht, wenn Sie da ein bisschen insistieren. Und obwohl ich das vorhin so weit von mir gewesen habe mit dem Titel und gesagt habe, ich mache da Witze mit Heidegger, sagen, naja, Herr Weber, Sie wollen ja aber doch auch was Wichtiges sagen. Natürlich auch. Und das, was ich da sagen will, ist, dass unsere Weltauffassung, in der es Objekte gibt und Agenten, das sind dann Menschen vor allem, die diese Objekte bewegen und nutzen und als Ressourcen verwenden, dass diese Weltsicht nicht der Wirklichkeit entspricht. Meine Idee ist eben, ich habe es ja auch schon ein bisschen gesagt, dass unsere Wirklichkeit eine fundamentale Einheit darstellt, die aber gleichzeitig, um sich als Einheit zu erleben, sich beständig aufspaltet und nur dann produktiv werden kann, wenn diese Aufspaltungen so überwunden werden, dass die Einheit als solche davon profitiert. Und das ist natürlich eine vollkommen andere Sichtweise, als zu sagen, die Welt ist ein materieller Raum, in den man sozusagen sich verfügbar machen muss, um besser, effizienter und erfolgreicher als die anderen klarzukommen. Dahinter steht also eine, jetzt nehmen wir nochmal ein Heidegger-Wort, eine Ontologie, eine Wirklichkeitsbeschreibung, die versucht, Trennung nicht zu denken, jedenfalls nicht absolut, wenn auch immer wieder in der, sagen wir mal, in der Handlungspragmatik für ein Selbst, das in dieser Wirklichkeit sich immer wieder realisiert, natürlich Trennung immer real ist und sozusagen immer wieder real Thema wird. Und das hat Auswirkungen auf ganz verschiedene, in ganz verschiedenen Bereichen und auf ganz verschiedene Bereiche. Ich finde auch das, was ich vorhin gesagt habe, meine kleine Geschichte aus der 10. Klasse Biologie, Zitronensäure, Zyklus und Stoffwechsel, die ist so allfällig nicht. Die ist eigentlich trivial, weil sie jeder nachvollziehen kann. Jeder kann sie nachlesen. Wir haben sie alle schon in der Schule gelernt. Aber gleichzeitig macht sich niemand klar, dass das heißt, dass Lebewesen materiell nicht von der übrigen Welt getrennt sind, sondern in einem Kontinuum der Materie stehen. Mhm. Und das ist nicht so ohne für unser Bild, weil wir ja eine Idee haben, dass die Welt von Einzelspielern bevölkert wird, die auf ihr Vorteil bedacht sind und dafür Ressourcen brauchen. Und wenn man sich gut in dieser Welt benimmt, dann benutzt man wenig Ressourcen. Und wenn man sich daneben benimmt, dann benutzt man ganz viele. Aber das ist alles immer noch eine Idee, dass sozusagen eine fundamentale Trennung zwischen dem Handelnden und dem, mit dem er handelt, besteht. Und die Idee, dass dieser Trennung, mit der möchte ich eben gerne, ein bisschen zu Gericht gehen und gucken, ob sich das nicht etwas komplexer denken lässt. Mhm. Und am Ende kommt dann eben die Idee heraus, dass die Wirklichkeit als solche ein Geschehen einer ständigen, gegenseitigen Verwandlung des einen in das andere ist. Und dieses Geschehen folgt einem Vektor des Begehrens oder der Sehnsucht oder des Träumens nach Verbindung, die aber immer nur wieder funktionieren kann, indem radikale Individualität gewählt wird, die sich selbst aufs Spiel setzt. Und das ist eine andere, neue, vielleicht nicht neue, das gibt es natürlich als Strömung in der Philosophie, aber eine in unserer gegenwärtigen Denkwelt doch andere Wirklichkeitssicht. Und darum geht es mir. Das ist ganz entscheidend. Und wenn ich das vielleicht noch ganz kurz hinzufügen darf, das ist natürlich auch, und das ist in diesem Buch auch eins der Kapitel, das ist natürlich auch eine völlig unterschiedliche Sicht unserer Wirtschaft oder ich würde sagen unserer materiellen Austauschbeziehungen als die, die im Augenblick vorherrscht. Und auch die netteste Wirtschaft, die auf den Tausch von Gütern zwischen Handelnden, die irgendwie grundverschieden von diesen Gütern sind, abzielt, die verfehlt in meinen Augen die Sichtweise. Also man, bei einem anderen Wort könnte man sagen, was ich da mache, ist, ich versuche eine Weltbeschreibung zu schreiben, die die gesamte Wirklichkeit als eine Allmende betrachtet. Mhm. Und eine Allmende, dass die sich realisiert in Beziehungsgeschehen und die nur dann produktiv sind, wenn sie eben auch Teile einer Allmende sind. Und das ist was anderes, das ist sozusagen eine postdualistische Sichtweise. Und das ist doch relativ tiefgehend, würde ich sagen, auch wenn das vielleicht nicht immer so klar wird und so deutlich wird. Und insofern ist natürlich dieses Halbaugenzwinkern, ich schreibe jetzt auch mal ein Buch, das mit Sein und anfängt, ist sozusagen irgendwie da herausgeboren, wenn es dann doch Augenzwinkern bleibt.
Aber trotz all dem Augenzwinkern muss ich auch sagen, wenn ich Ihnen zuhöre, gibt es hier sozusagen zwei Ebenen des Erfahrens des Zuhörens. Das eine ist das, was ich vorher angesprochen habe, dass das ja, wenn man ein bisschen nachdenkt, was Offensichtliches ist, was Sie ansprechen. Mhm. Aber die andere Ebene, wenn ich dem sozusagen intimer zuhöre, empfinde ich das, was Sie sagen, sehr irritierend. Mhm. Und wenn ich nachschaue, warum empfinde ich das irritierend, ist meine Vermutung, dass Sie doch ein sehr tief in mir verankertes Selbstverständnis mit dieser anscheinenden Offensichtlichkeit in Frage stellen. Also das ist etwas, wie ich mich als aufgeklärter westlicher Mensch des 21. Jahrhunderts verstehe,
ja,
dass in, zu dem, was Sie hier sagen, in einer gewissen Innenrebellion geht.
Ja.
Und zwar ziemlich tief und ziemlich existenziell. Also das ist irgendwie, ja, macht ja alles Sinn, was Sie sagen, aber da bin doch trotzdem noch mal ich. Also dieses Bestehen ja, darauf, ja, dass ich da doch einmal bin zuerst, ja. Ja. Ist eine ziemlich tiefe Erfahrung, also ja, wo ich wirklich, also wenn ich da meine Reaktion einfach so anschaue, ja, da ist ein Unbehagen.
Ja.
Und ich
ja,
nehme mal an, dieses Unbehagen, auf das haben Sie es auch abgesehen.
Ja, naja, ich bin ja immer ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Insofern sehe ich es eigentlich nie auf Unbehagen ab, aber gleichzeitig ist, finde ich dann, sagen wir mal, die Momente der gedanklichen Widersprüche, die finde ich dann produktiv, weil da ist irgendwas, was wir besser verstehen können. Mhm. Und insofern ist das jetzt auch, wenn Sie das so äußern, ist das natürlich jetzt auch ein produktiver Moment in unserem Gespräch. Also sozusagen Freude für den Philosophen. Ich pflichte Ihnen bei. Also ich möchte auch vor allen Dingen sagen, selbstverständlich haben wir alle ein Selbst oder zumindest das Bedürfnis nach einer eigenen Identität und wir sind ja auch als Körper geschlossen. Also sagen wir zumindest auf eine bestimmte Art und Weise sind wir abgeschlossene Wesen. Wir sind ja nicht, zerfließen ja nicht mit dem anderen. Und wenn ich mich auf den Tisch lehne, dann wird der Tisch nicht Teil von mir, etc. Und das will ich Ihnen auch gar nicht streitig machen. Und das ist sozusagen der springende Punkt dieser ganzen Unternehmung. Also was ich hier nicht sage, oder anders, ist die Welt ist eins, wir sind alle eins. Letztlich sind wir sozusagen ununterschieden und Teil eines Ganzen. Das sage ich in gewisser Weise, aber gleichzeitig, und deswegen heißt dieses Buch eben Sein und Teilen und nicht irgendwie alles sein oder Oneness oder so etwas Ganze sein oder auch es gibt keinen Tod oder ähnliches. Das ist ein dialektisches Verhältnis und das ist das Faszinierende. Also um diese Erfahrung zu haben, die Sie da reklamieren gerade mit einem gewissen Empören, also Herr Weber, Sie wollen doch mir jetzt nicht weismachen, dass ich, dass das alles nicht real ist, was ich sozusagen als das Fundament meiner eigenen Identität erfahre. Das, was Sie da erfahren, ist, das kann nur sein, weil es in einem grundsätzlichen Prozess des Teilens ständig wieder entsteht und auch entstanden ist. Und das ist das, worauf ich hinaus will. Das ist das, da haben wir ganz am Anfang eben auch schon drüber gesprochen. Das ist das Wichtige, das ich gerne zeigen möchte unserer Kultur oder in unserer Kultur, dass diese beiden Dimensionen eben keine Widersprüche sind, die man irgendwie auflösen, rausbürsten, beschwichtigen sollte oder mit denen wir klarkommen müssen oder die wir vergessen können etc. oder die wir predigen müssen, sondern das ist ein Bedingungsverhältnis. Und zu diesem Bedingungsverhältnis gehören eben beide Seiten. Und beide sind gleichermaßen real. Und wenn Sie jetzt wieder das Gefühl haben, das klingt doch aber irgendwie wieder ein bisschen östlich, dann haben Sie recht. Ja? Also da spielt das Paradox eine wichtige Rolle. Mhm. Und das Paradox ist, das ist die Kraft des Lebens. Jedes Lebewesen ist eigentlich ein Haufen Materie und gleichzeitig hat dieser Haufen von Materie, statt da irgendwie zu zerfallen und auf dem Boden zu liegen und zu Humus zu werden, solange dieses Lebewesen lebt und strebt, eine ganz spezifische Form, die mit der Materie allein nicht zu erklären ist. Da haben wir ein massives Paradox, um das sich die Biologie übrigens gar nicht kümmert, obwohl es da ist. Und so geht das weiter. Und um das nochmal ein bisschen konkreter jetzt zu machen für Ihren Einwand, aber Sie haben doch ein Selbst und eine Identität, dass Sie das haben, ist auf der körperlichen Ebene diesem Stoffwechselteilensprozess geschuldet. Und aber auf ihrer psychischen und seelischen Ebene ist das natürlich der Präsenz anderer Menschen in ihrem Leben geschuldet, die da waren und die mit ihnen ihre Identität geteilt haben oder die mit ihnen Verbindung geteilt haben und so dass ihre Identität entstehen konnte. Und das war der Mutterleib und das waren die ersten Blicke ihrer Bezugspersonen, die essentiell sind für uns, die da sein müssen, damit jemand ein gelingendes Begehren, ein Begehren, das Chance hat, zu gelingen, als immer wieder neu entworfene Identität entfalten. Mhm. Und da sind wir schon wieder in einer Konstellation des Teilens. Mhm. Also nur wenn Identität geteilt ist durch den Blick des anderen, und dazu gibt es, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, emphatisch-philosophisch an, aber dazu gibt es inzwischen wirklich einen Riesenhaufen fundierter Studien, also aus der Säuglingspsychologie und aus der Entwicklungspsychologie. Mhm. Nur wenn dieses Teilen funktioniert und wenn dieser Blick des anderen das Kind, den neuen Menschen einlädt in das eigene Sein, mhm. also Raum schafft in seinem eigenen Sein, dann gelingt Identität. Also dann gelingt eben das Sein dieses neuen Menschen. Und erst wenn das Sein dieses neuen Menschen gelingt, dann ist dieser neue Mensch in der Lage zu teilen. Mhm. Also da haben wir diese ganz interessante psychologische Dimension, über die ich auch sehr viel schreibe in diesem Buch. Das ist sozusagen ein anderer Schwerpunkt neben der Idee, was wäre denn das eigentlich für eine erneuerte Wirtschaftsidee, ist das eben auch die Frage, was wäre das eigentlich für eine erneuerte Idee des psychischen, gesellschaftlichen und emotionalen, liebevollen Austausches, die darin steckt, wenn wir verstehen, dass wir nur indem wir radikal zu teilen bereit sind, Menschen Identität schenken können, also sein. Und nur Menschen, die sein können, können auch teilen. Mhm. Das ist ja ein, sagen wir mal, bekanntes Faktum, dass man, wenn man das Gefühl hat, ich kann nicht sein, ja, also wenn es einem daran mangelt, an dem Vertrauen in die eigene Identität, dann ist man ständig darum bemüht, irgendwie Energie von anderen zu bekommen. Und dann kann man eben nicht teilen, weil man selber nicht sein kann. Also da gibt es eine wirklich faszinierende Dialektik. Und mir ist wichtig, dass wir das immer als diese Dialektik sehen. Also dass wir sehen, dass wir, um dieses Gefühl von Autonomie und Vollständigkeit und Selbstgenügsamkeit und Freude an der eigenen Individualität und Einzigartigkeit zu haben, dass wir das aus einem Kommunionsprozess erhalten. Mhm. Und dass wir nur, wenn wir diesen Kommunionsprozess durchlaufen, in der Lage sind, anderen den auch anzubieten.
Ich würde gerne bei diesem Kommunionsprozess einhaken.
Ja.
Und das hat auch mit dieser psychologischen Dimension zu tun, weil das, was Sie hier sagen, ich verstehe das schon eigentlich ziemlich durchgehend als eine Form der Kulturkritik.
Ja,
unseres westlichen Individualismus. Und was mir immer sehr präsent ist, während ich Ihnen hier zuhöre, ist ein Gespräch, das ich mit dem deutsch-japanischen Kommunikationstheoretiker Katsumo Matoba hier hatte, auch hier im Radio, wo er mir etwas gesagt hat, das mir seitdem einfach sehr viel zu denken gegeben hat. Und das hat mit der schlichten Tatsache zu tun, dass es in der japanischen Sprache nicht das gleiche Ich gibt, wie in der deutschen oder in den meisten indogermanischen Sprachen. Mhm. Es gibt, ich weiß jetzt nicht mehr, was die Anzahl ist, aber es sind 10, 12 verschiedene Ich-Formen im Japanischen. Und diese Ich-Form ist immer davon abhängig, mit wem ich im Dialog bin. Mhm. Das heißt, diese Idee, ich bin, und das ist einmal was Fixes, und dann gehe ich mit Ihnen in eine Beziehung, scheint in diesem Shinto-buddhistischen, ostasiatischen Kontext von der anderen Seite her aufgerollt zu sein. Da ist ein soziales Ganzes, ein Geben und Nehmen, das definiert in der Situation, wer ich jetzt gerade bin. Wenn jetzt jemand anders reinkommt, werde ich jemand anderer. Also ich sage anders ich zu mir. Ja. Und da ist etwas, wo wir sagen, als Europäer, und das kommt dann durchaus nachher, und da möchte ich auch darauf zu sprechen kommen, auch mit der Art und Weise, wie wir ans Wirtschaften rangehen, also wie wir Wirtschaft denken, wie wir Wirtschaft erfahren, aber auch wie wir menschliche Beziehungen erfahren, das ist relevant. Und diese Irritation, von der ich gesprochen habe, da ist ja auch ein Verdacht dahinter, dass diese einseitige Betonung unserer Individualität sich jetzt nicht in Frage stellen möchte. Also ich finde es auch gut, dass Sie betont haben, dass es nicht um die Auflösung dessen geht, sondern um die Dialektik dessen.
Da bin ich ganz mit Ihnen. Ne? Das möchte ich auch nicht in Frage stellen. Das ist oder zumindest nicht fundamental in Frage stellen. Ja, Entschuldigung, ich bin Ihnen ins Wort gekommen.
Ich wollte es nur reinbringen, dass das ja etwas ist, wenn man das so von verschiedenen Seiten beleuchtet, was Sie hier anbringen. Und ich, wenn ich Ihnen zuhöre, denke ich ja auch immer mit, dass Sie eigentlich aus der Biologie und aus einer Theorie der Lebendigkeit kommen. Mhm. Und meine Vermutung ist, dass das auch eine Vorstellung ist, dass einfach Leben etwas ungeteilt Ganzes ist. Ich habe auch mit Interesse vorher vernommen, wie Sie den Lebensprozess angesprochen haben und sozusagen die Humuswerdung als Teil des Lebens gesprochen habe. Wo der übliche Zugang ist sozusagen, eine Pflanze oder wie auch immer hat seinen Lebenszyklus, dann zerfällt es, dann wird Humus. Mhm. Aber Sie haben es ja ganz bewusst als Ganzes angesprochen. Also die Humuswerdung als Teil des Lebensprozesses, das ist ein Blickwinkel, der vielleicht für uns wichtig ist, auch für viele unserer kulturellen, wirtschaftlichen, auch politischen Herausforderungen, die wir stehen, dass hier vielleicht etwas anders angedacht werden muss, dass viele der Probleme, die wir haben, letztlich auch mit unserem Menschenbild in diesem Sinn zu tun haben. Und Menschenbild jetzt nicht abstrakt gedacht, sondern wirklich in der Art und Weise, wie wir hier in der Welt sind.
Ja, naja, das ist ja auch so, dass unser Menschenbild, selbst wenn es versucht wird, abstrakt zu denken, sich natürlich dann sofort niederschlägt. Und dieses Menschenbild ist eben das, insofern bin ich Ihnen dankbar für diese kleine Reminiszenz aus Ihrem Gespräch mit dem japanischen Kollegen, das interessiert mich natürlich jetzt brennend. Also dieses Menschenbild geht eben davon aus, dass es irgendwie doch so eine substanzielle Selbstsicherheit und Souveränität gibt und die dann auch noch verteidigt werden muss. Mhm. Und diese Flüssigkeit, dass also ich in der Gegenwart von jedem Menschen und nicht nur von jedem Menschen, sondern vielleicht auch von jedem Wesen oder jedem Ding oder jedem Setting oder jeder Atmosphäre ein bisschen immer wieder mich neu erfinde, die hat doch auch etwas von einem unheimlichen Realismus. Also das wissen wir doch auch. Und deswegen wählen wir ja auch die Menschen, mit denen wir uns umgeben und sehnen uns nach den Menschen, deren Präsenz durch ihre Grazie uns selbst voller macht. Das hat ja was damit zu tun, dass das ein Prozess einer gegenseitigen Hervorbringung ist und eben nicht die Selbstbehauptung zweier Konsumenten von Beziehungen. Wenn Sie sagen Kulturkritik, dann ist das natürlich von mir darauf gerichtet, dass wir eben heute oft, auch wenn wir uns immer wieder Mühe geben, es anders zu tun, dass wir heute oft alltagspragmatisch und sagen wir mal auch auf der trivialen Ebene der Good Life Ratgeber und des Infotainments ja genau das immer wieder machen, nämlich Beziehungen zu allem und zu allen auf eine in eine Konsumkategorie bringen. Ja, also da, was gibt der mir jetzt? Mhm. Und das ist aber nicht gedacht, zu welchen Imaginationen meiner selbst im Raum des Begehrens inspiriert mich dieser andere, sondern was für eine Ressource bringt der mir jetzt? Und wenn er mir die nicht mehr bringt, dann muss ich mich irgendwie nach was anderem umsehen. Mhm. Und das ist eben, sagen wir, genuin in meinen Augen in die Weltsicht des Abendlandes vielleicht seit den klassischen Griechen gelegt und bestimmt in den letzten 500 Jahren fest verankert in unserer Sicht. Und das ist die Idee, dass wir einem festen Ziel folgen und dass wir von der Welt getrennt sind und dass wir diese Welt als Ressource benutzen. Und das führt zu ihrer Zerstörung, wie wir ja schließlich auch wissen. Also insofern ist natürlich das eine fundamentale Kritik unserer Kultur der Selbstverständigung. Das ist klar, das ist ja auch wirklich an der Zeit. Und dann muss man auch sehen, dass dieses Buch natürlich in einem Moment kommt, in dem interessanterweise und elektrisierenderweise, eigentlich müssten wir darauf sofort eine Flasche Champagner öffnen, dieser Dualismus, von dem ich spreche, der letzten 500 Jahre oder der letzten 2000 Jahre, ja irgendwie an sein Ende gekommen ist, philosophisch. Ich bin ja nicht der Einzige, der sagt, wir müssen uns eigentlich als Ausdrucksweise des Begehrens des Ganzen nach sich selbst durch Individualität denken. Es gibt ja plötzlich auch andere, die das machen oder schon vor mir andere. Ich bin da sozusagen irgendwie in einer irgendwie guten Gesellschaft gelandet. Also der Dualismus ist vorbei. Das müsste man eigentlich überall so über die Schultore hängen, damit das mal alle wissen. Und das ist eigentlich die Botschaft des etwas traurigen Anthropozän, ja, also dieser geologischen Epoche, die jetzt zwar noch nicht offiziell beschlossen ist, aber von der alle sprechen, in der der Mensch unweigerlich alle Prozesse auf dieser Erde irgendwie beeinflusst. Und da haben wir verstanden, es gibt gar kein draußen und kein drin, sondern wir sind irgendwie immer ständig mit allem vermischt. Und vielleicht ist das ja ohnehin so. Und insofern stehen wir an einem Schritt in eine ganz neue, ein ganz neues Selbstverständnis, wie wir mit dem Ganzen verbunden sind. Und ich glaube, dass wir da tatsächlich gerade an einem Epochensprung stehen. Vielleicht auch an einem Wiederentdecken von Verständnissen, wie sie die Menschen in ihrer tiefen Zeit 1 Million Jahre zurück längst gehabt haben, was den Austausch mit anderen Wesen und die Verbindung mit anderen Wesen angeht. Aber das ist gerade interessant, was da so philosophisch passiert im Augenblick.
Also, dieser Epochenumschwung, den Sie hier vermuten, man kann zumindest sagen, dass hier etwas im Gern ist und man kann sagen, dass hier vielleicht sich etwas abzeichnet. Mhm. Mhm. Und ich würde es durchaus ähnlich interpretieren, wie Sie es sagen, dass hier auch eine Infragestellung des westlichen Individualismus in dem Sinn geht. Das hat natürlich sehr stark auch mit der Art und Weise unseres Wirtschaftens zu tun.
Genau, ja.
Und wenn man das, was Sie sagen, auf unser Wirtschaften und auch auf unser Wirtschaftsverständnis anwendet, dann basiert eigentlich die Gesamtheit unseres wirtschaftlichen Denkens seit der Aufklärung eigentlich auf Adam Smith. Ja. Und Adam Smith, also als Erfinder der klassischen Wirtschaftstheorie, geht radikal vom eigenen und vom Eigennutzen aus. Das heißt, der ganze Ansatzpunkt, wie wir unser Tauschverhältnis miteinander eingehen, geht davon aus, dass ich als Einzelner rational, eigennützig eben mit anderen in Tausch gehe. Aber die ganze Denkbewegung ist exakt diese Denkbewegung, die Sie beschreiben oder die Sie kritisieren, dass ich zuerst einmal da bin und dann fange ich an, mit Ihnen irgendetwas als Tauschbeziehung oder Produktionsbeziehung oder wie auch immer einzugehen. Aber der Anfangspunkt ist die Trennung.
Genau. Der Anfangspunkt ist die Trennung, ist die Not und die Knappheit. Die spielt ja auch immer in der liberalistischen Wirtschaftsidee eine zentrale Rolle. Also die Anfangsidee ist eben das Nichtsein. Ja, also das Nichtsein und deswegen auch nicht teilen, sondern tauschen. Also das ist, glaube ich, da bringen Sie mich jetzt gerade drauf, weil Sie das so irgendwie so mundgerecht zurechtgelegt haben. Aber die Anfangsidee, die wirtschaftliche Anfangsidee, wenn man in die Lehrbücher guckt, wie hat eigentlich Wirtschaften begonnen? Dann wird da der arme, frühe Mensch in seiner schrecklichen Knappheit, in seinem Nichtsein-Können dargestellt. Und um sich zu behelfen, fängt er an, mit anderen das, was ihm fehlt, gegen das, was er hat, einzutauschen. Mhm. Und daraus entwickelt sich dann, man muss nur ein bisschen warten, der Spätkapitalismus. Mhm. Und es ist ja auch interessant, also darüber könnte man auch eine ganze Sendung oder mehrere gleichen, weil da so viele Mythen, die letztlich alle auf den Prüfstand gehören, gesponnen werden. Es ist ja interessant, dass das eigentlich in allen Einführungen zur Wirtschaft inklusive Sozialkundeunterricht an der Schule oder politische Wissenschaft oder wie auch immer das gerade heißen mag, wo es dann darum geht, wie ist eigentlich Wirtschaft historisch entstanden, das fängt das an mit diesen armen, primitiven Völkern, die den Impuls haben zu tauschen. Also die Wirtschaft beginnt mit einem Markt und der Markt beginnt, weil Nichtsein herrscht, weil Knappheit herrscht. Mhm. Wenn man sich aber historisch das anguckt, dann ist das einfach falsch. Es ist ein Mythos, es ist eine falsche Sichtweise. Menschen tauschen miteinander marginal das, was sie vielleicht noch zusätzlich haben wollen. Aber das spielt überhaupt keine Rolle für das tägliche Leben. Menschen über den größten Teil der Geschichte hin in den ursprünglichen archaischen Subsistenzgesellschaften, in den Gesellschaften der Steinzeit, die ja sehr weit, sehr tief reicht, und in den letzten Resten solcher Gesellschaften, wie wir sie heute noch finden, in den Tropen und vielleicht im Norden Australiens oder in Zentralaustralien bei den Aborigines, die leben nicht in Tauschverhältnissen, sondern die leben in einer Wirtschaft des Gebens und des Schenkens. Die gehen davon aus, und sie, also sie erfahren ihre Existenz so, dass ihnen das Sein von den kosmischen Prozessen geschenkt ist. Ja, die Sonne schenkt Licht, die Sonne schenkt Energie, die Lebewesen schenken sich als Nahrung. Und diesen fundamentalen Geschenktsein der eigenen Existenz durch die anderen wird geantwortet mit Großzügigkeit und mit Gabe. Mhm. Und das Ganze findet dann in kulturellen Niederschlag in bestimmten ritualisierten Praktiken, die oft auch noch immer mit künstlerischen Ausdrucksformen verbunden sind, mit Zeichnungen, mit Tanz, mit Felsritzungen, ja auch sehr tief in die menschliche Geschichte. Und das ist also die menschliche Tiefengeschichte, die das Sein zelebriert als einen Prozess gegenseitigen Schenkens. Ja, da ist das Teilen gedacht als ein Schenken aus dem Überfluss heraus. Mhm. Und es gibt überhaupt keinen Markt. Also es gibt marginal vielleicht die nordaustralischen Ureinwohner haben irgendwas getauscht mit den Bewohnern der nördlich davon gelegenen pazifischen Inseln. Das ist aber völlig unwichtig. Das sind vielleicht noch so ein paar kleine Extra-Effekte. Spielt aber kosmologisch überhaupt keine Rolle. Und daran sehen wir, dass diese Extrapolation in die Tiefe der Geschichte aus der Perspektive des Marktes eine Projektion der Knappheits- und Marktperspektive des späten 18. Jahrhunderts auf die Geschichte ist, die gar nicht stimmt. Ja, das ist ein Mythos der neuzeitlichen Gesellschaft, die sich selbst sozusagen als menschheitsuniversell ausgibt, aber in Wahrheit unter dem Trauma von Hungersnöten und brutaler Knappheit leidet, das es so gar nicht gab. Und das ist doch, das muss man wirklich mal laut sagen. Das ist übrigens das Gleiche, und das habe ich in diesem Buch Enlivenment beschrieben, das Sie vorhin erwähnt haben, das Gleiche findet ja in der Biologie statt. Da ist ja sozusagen die gleiche kapitalistische Grundhaltung, dass es einen dauernden Überlebensdruck gibt in der Natur, der dazu führt, dass sich erfolgreiche Formen entwickeln und so weiter. Und das ist auch überhaupt nicht so brutal, wie das dargestellt wird. Stattdessen finden wir so etwas wie, das hat mal der Ethnologe Marshall Salen so genannt, wie die ursprüngliche Überflussgesellschaft. Ja, in seinem schönen Buch Steinzeitökonomie, schon in den 70ern erschienen. Und das ist ein Zelebrieren des Seins, das aus der Fülle des Seins heraus zum Teilen, das Teilen begehrt. So sieht das aus. Und was haben wir daraus gemacht? Wir haben sozusagen das Trauma institutionalisiert, da wo wir es gar nicht institutionalisieren müssten.
Das ist natürlich jetzt schon eine ziemlich eine heftige These, die Sie haben, die sagen, alles, was unser Weltverständnis angeht, ziemlich fundamental in Frage stellt, weil die Behauptung ist ja schlicht und einfach, eigentlich am Anfang ist die Fülle.
Ja.
Und wir sind eigentlich aus der Fülle kommend, und wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, wir haben sozusagen die Scarcity, die Knappheit, uns selbst geschaffen. In der Art und Weise, wie wir uns als Menschen beengt haben, oder bin gespannt, wie wir dazu kommen, sozusagen aus der Fülle in die Knappheit zu gehen, was motiviert uns dazu?
Ja.
Aber ich vermute auch, dass das zusammenhängt mit der Idee, die Sie vorher auch ganz am Anfang eingebracht haben, dass Sie das auch mit der Idee eines universalen Allmende gemeinsam sehen. Darf ich mal nachfragen, wie kann man das behaupten? Also ich weiß, es gibt so urzeitgesellschaftliche Forscher, die einfach das glauben, zeigen zu können, dass es eine urzeitliche Fülle oder eine Überfluss gab. Ist das faktisch so gegeben? Weil das stellt doch wirklich auch die ganze Idee, wie zum Beispiel Landwirtschaft entstanden ist, völlig auf den Kopf. Wenn die Landwirtschaft jetzt nicht sozusagen aus einem Mangel entstanden ist, sondern ja, aus was denn dann?
Ja, also das ist mehrere Sachen dazu. Das ist, glaube ich, eine der entscheidendsten Fragen, die wir überhaupt erforschen können. Das ist die Frage, wie kommt es eigentlich, dass aus einer Gesellschaft des, sagen wir mal, des Aufgehobenseins, der steinzeitlichen Gesellschaft des Aufgehobenseins, eine Gesellschaft der Kontrolle und des Mangels und der Verwaltung des Nichtseins geworden ist. Ich habe ja gesagt, eben schon eigentlich eine Traumagesellschaft. Wie ist das gekommen? War das doch angelegt im Menschen, den Überfluss so irgendwann zu vernichten, so dass er weg war und er sich behelfen musste? Oder ist das in Wahrheit, stimmt es nicht? Und was wir natürlich brauchen ist, das ist hier auch Empirie. Also wir brauchen wirklich Forschung, wir brauchen Geschichte, wir brauchen vergleichende Beobachtungen an heutigen Steinzeitvölkern. Und ich habe meine Gewährsleute, das hören Sie ja natürlich, gesucht und gefunden bei denen, die beobachten, dass wir nicht aus der Zeit der, wie es immer im Spiegel, wenn es irgendwie um die nützlichen Neuerungen bestimmter Vorzeitkulturen ging, also sozusagen als ständig hungrige und ständig lüsterne, halb ausgemergelte Halbaffen gelebt haben, die dann endlich die Kultur gefunden haben, sondern dass wir als Teil eines Ökosystems in Gegenseitigkeit existiert haben. Aber wir brauchen dazu Empirie. Vielleicht ist es ja auch falsch. Mhm. Also das kann ich, sage ich natürlich, weil ich mich auf bestimmte Arbeiten stütze. Marshall Sullins habe ich erwähnt. Es gibt jetzt ganz viel, ganz Neues zur Eiszeitforschung, also zur Zeit, wo die große Eiszeitsteppe der Nordhalbkugel zusammenbrach und dann plötzlich Landwirtschaft nötig wurde. Das ist also alles im Fluss und ich habe natürlich, selektiere da natürlich ein bisschen, aber wenn man sich mit heutigen Völkern, die noch in diesen Kosmen leben, unterhält, dann ist auf jeden Fall der Ausblick ein solcher. Der Ausblick ist auf eine Welt, in der ich primär gehalten werde und ein Daseinsrecht habe, weil wir im Austausch von Geschenken leben und nicht auf eine Welt, in der ich mir im Schweiße meines Angesichts meine Berechtigung durch Arbeit, für die ich dann entlohnt werde und sonst gibt es nichts und sonst muss ich verhungern, erkämpfen und erkaufen muss. Das ist wirklich anders. Und Sie hören, man kann also diesen Diskurs so weit führen, dass man daraus versuchen kann, Argumente für oder gegen das bedingungslose Grundeinkommen zu schmieden, aus einer bestimmten Ontologie heraus. Ich glaube, wir brauchen all diese Diskussionen, aber Sie haben natürlich völlig recht. Wir müssen wirklich schauen, dass wir nicht schönen romantischen Idealismen aufsitzen. Und ich lasse mir das auch gerne immer wieder sagen. Also ich will da auch wirklich nicht vermeiden, mich immer wieder zu prüfen. Ich möchte noch eine wichtige Sache in diesem Zusammenhang unbedingt erwähnen oder nochmal deutlich machen. Wenn ich sage, dass wir eigentlich ständig den Ruf der Fülle des Seins vernehmen, dann will ich damit nicht sagen, alles ist in Butter und alles ist toll, es ist alles gut und also diese, sagen wir mal, esoterisch angehauchten Success-Stories und Mega-Optimismen. Bei mir bleibt es eine Dialektik aus Fülle und Geben für diese Fülle. Und das klang vorhin schon mal ein bisschen an in unserem Gespräch und dann habe ich doch nicht gesagt, weil wir dann weitergetrieben sind. Es ist ja so, dass wir, genau, es ging um die Idee, dass wir ständig Humus werden. Übrigens ist ja Humus und Humanus etymologisch ganz nah verwandt, kommt aus derselben Wurzel. Es ist ja so, dass wir, um ganz zu sein, ständig sterben müssen. Ne? Das ist die radikalste Form des Teilens. So kann man das ja auch sehen. Das Teilen und das Geben ist auch immer ein in seinen Tod einwilligen, um zu einer neuen Identität geboren zu werden. Und dadurch wird dieses Bild kein Bild von Friede, Freude, Eierkuchen, sondern dadurch kriegt es etwas, wie soll ich sagen, einer spirituellen, einer Initiation geradezu. Das ist darin enthalten auch. Also, und damit kommen wir zu dem Begriff der Allmende, den Sie kurz genannt haben. Allmende, das ist ja das alte deutsche Wort, heutzutage wird auch in Deutschland oft von mit dem englischen Wort geredet, das heißt dann Commons, die Commons. Allmende heißt ja, dass ich profitiere von etwas, sei es Land oder sei es eine Kulturtechnik wie die Wikipedia. Ich profitiere von etwas, aber nur in dem Maße, wie ich selbst dazu auch beitrage. Das ist die Idee. Und da haben wir wieder diese Verschränkung von Sein und Teilen. Also wenn niemand Wikipedia-Einträge macht und ständig verbessert, dann kann ich es auch nicht nutzen. Oder wenn ich als Indigener in einem indischen Dorf den Wald nicht pflege, ja, mich nicht um ihn kümmere, ihn schütze vor davor abgebaut zu werden und übernutzt zu werden, dann kann ich nicht mehr bestehen. Das ist aber eben immer eine Gegenseitigkeit. Das erfordert immer Input. Und ich würde ja sogar so weit gehen und sagen, jedes Liebesverhältnis ist eine Allmende. Und das kann auch nur dann bestehen, wenn ich selbst mich einschränke, aus Lust den anderen wachsen und blühen zu lassen. Nur dann wird es eine Gegenseitigkeit. Und nur wenn ich diese Lust, wenn ich dieser Lust Raum gebe, wenn ich diese Lust zu meiner eigenen Blüte werden lasse, dann kann ich mit der Lust des anderen rechnen, dasselbe zu tun. Ja. Und das ist aber natürlich im Zweifelsfall problematisch für mich. Das heißt natürlich, dass ich dann eben was nicht machen kann, was ich aber vielleicht gerne täte, weil das dann eben in diesem Fall sozusagen meine Souveränität unterstützen würde. Aber das hieße auszuscheren aus der Allmende.
Jetzt nennen Sie Ihr Buch im Untertitel auch eine Praxis schöpferischer Existenz. Also, es ist also durchaus auch, so würde ich das sehen, als ein Aufruf zu einer Praxis dargestellt. Wie sieht diese Praxis aus? Zu welcher Praxis einer schöpferischen Existenz wollen Sie uns animieren? Was ist die Konsequenz dessen, was Sie hier darstellen?
Ja, ich überlege gerade mal. Es ist immer so, dass ich sozusagen oft das Label Praxis vergebe und dann bin ich natürlich trotzdem Philosoph. Wenn ich es dann schreibe, es ist sozusagen also kein Buch, das jetzt mit Praxisbeispielen aufwartet, aber es ist ein Buch, das beständig daran appelliert, eigentlich an das Wichtigste, an das für mich Wichtigste, nämlich daran, dass wir üben können, und das wäre eine Praxis, uns selbst das eigene Sein zu gestatten. Und damit fängt es für mich an. Und Sie sehen, da habe ich es auch schon wieder umgedreht. Also statt zu üben, moralisch zu sein, und anderen Raum zu geben, möchte ich eigentlich dazu ermutigen, zu üben, die eigenen Bedürfnisse zu fühlen und zu hören und ihnen zu folgen. Und das eigene Sein dadurch wirklich werden zu lassen, weil eben nur in diesem eigenen Sein dann auch Platz für den anderen ist. Wenn ich sozusagen als erstes auf den anderen gucke, dann mache ich dem formell Platz. Aber dieser Platz ist immer auf Widerruf und möglicherweise von Groll getrübt und irgendwann reißt einem der Geduldsfaden. Also Marshall Rosenberg, der Psychologe und Erfinder der gewaltfreien Kommunikation, sagte ja irgendwann mal so schön, wenn du nicht deine Bedürfnisse hörst, dann wird am Ende jeder bezahlen. Ein anderer Gewährsmann sozusagen dieser Umkehrung der Perspektive in diesem Aufruf, erlaube dir zu sein, gestatte dir das Sein, wäre Thich Nhat Hanh, der sagt, und das klingt auch erstmal schwer verstehbar, zu lieben heißt, sein eigenes Glück zu nähren. Ne? Also das ist doch in einem klassischen moralischen Kontext, wenn man sowas hört, würde man doch sagen, was ist denn das eigentlich für eine egoistisch-hedonistische Formel? Ja? Also sowas wollen wir hier nicht. Wir wollen bitte als erstes Nächstenliebe und dann kannst du abends vielleicht noch sehen, was für dich übrig bleibt. Mhm. Aber in meinen Gedanken folgt aus dem eigenen Sein können automatisch das Bedürfnis, dem anderen auch sein zu ermöglichen. Und insofern wäre das die Praxis tatsächlich. Ja. Die Praxis wäre, das Licht, das mir geschenkt ist, leuchten zu lassen um damit neues Licht anzustecken. Das kommt in diesem Buch immer wieder vor, auf ganz verschiedenen Ebenen. Sehr viel auch auf einer sehr, sagen wir, persönlichen und beziehungsbezogenen Ebene. Und ich glaube, dass das ist sozusagen, da liegt bei uns der Hase im Pfeffer. Das ist in unserer Gesellschaft immer noch schwierig.
Da würde ich auch gerne noch mal einhaken, weil ich fand das jetzt wirklich höchst spannend, Ihnen zuzuhören, wie ich auf den Untertitel des Buches zu sprechen kam, eine Praxis schöpferische Existenz, und nachgefragt hat, könnte man ja erwarten, dass die Antwort eine Frage des Tuns ist.
Genau.
Die Antwort, die aber nicht nur von Ihnen kam, sondern die Sie in voller Breite ausgebreitet haben, ist eine Antwort des Lassens und Seins. Das heißt, allein in dieser Bewegung, ja, dass Praxis jetzt kein Aufruf des Tuns, sondern Aufruf des Lassens und Seins ist, steckt ja ein Bezug zum Leben, der auch irritierend ist, weil die Vermutung ist ja genau die Sie angesprochen haben, das ist ja sehr hedonistisch, und was passiert, wenn ich da nicht lasse? Aber so höre ich Sie, wenn man hier anfängt zu lassen und zu sein, kommt etwas anders raus, das mit unserem gemeinsam Sein und gemeinsam schöpferisch Sein zu tun hat.
Ja, genau. Also das ist meine Vermutung, und diese Vermutung wird unterstützt durch wirklich eine Menge eigener Erfahrungen und auch eine Menge empirischer Beobachtung und dann natürlich auch durch, sagen wir, Kollegen, die gleichen Geistes sind. Also was ich eben meine, ist echt das echte Sein. Und das ist, was ich nicht meine, ist dieses, ich will das jetzt aber, weil das jetzt für mich gerade das Wichtigste ist. Das ist ja oft eine Maske des Nicht-Sein-Könnens. Also das sind wir alle. Der Konsum deckt zu, dass ich mir selbst fehle. Ja, und das unbedingte Bedürfnis, dass mein Beziehungspartner, sei es jetzt mein Geschlechtspartner oder sei es mein Kind oder wer auch immer, mein Untergebener, mein Mitarbeiter, dass sie jetzt wirklich genau das tun müssen, was ich jetzt gerade verlange. Das hat ja was damit zu tun, dass ich eben selbst nicht in der Lage bin, mich auszuhalten in der wehen Gänze, in der ich dann bestehe. Und insofern ist dieses Sein, das ist das Sein, das sich von selbst in mir individuieren möchte. Und das ist eben auch kein schales, simples oder überzuckertes, hedonistisches, alles ist cool, ja, und ich lasse es, und es geht mir geil, und ihr könnt mich alle mal sein, sondern das ist... Das ist die Stimme der Welt in ihrer Individualität, die sich in jedem zeigt. Ja, oder wir können sagen, das ist das Gesicht Gottes, das in jedem anders erscheint. Und diesem Sein Raum zu geben, das ist eben nicht trivial und ist auch nicht hedonistisch, sondern das ist fundamental mutig. Weil man ja überhaupt nicht weiß, auf was man sich da einlässt, wenn man dem wirklich folgt. Aber wir wissen alle, dass wenn wir das schaffen, wenn wir das hinkriegen, in Momenten, in denen uns das gelingt, dann sind wir glücklich. Und dann sind wir auch gut für andere und gut zu anderen. Diese Erfahrung haben wir eigentlich alle in bestimmten Kontexten irgendwann schon gemacht. Und Menschen, mit denen ich arbeite, die sagen wir, in die Nähe dieser Möglichkeit kommen, die berichten immer wieder genau dieses, oder man merkt es ihnen an. Also das ist etwas, was wir fundamental wollen. Alles auf einmal, das Sinnproblem aus dem Moment heraus gelöst, weil wir dann plötzlich die Welt selbst sind, die sich in einer individuellen Stimme begehrt. Und das ist irgendwie etwas, was geschehen soll. Und das freut uns.
Sie haben es jetzt ja mehrmals wiederholt, und das hat meines Erachtens mit dieser Spannung zu tun, die Sie auch nicht auflösen wollen. Nämlich, dass sich diese Welt im jeweils Einzelnen individuell andersartig zeigt.
Ja.
Da sind ja beide Pole drinnen. Da ist ja etwas, das, wenn ich wirklich bei mir ankomme, in meiner Einzigartigkeit, ich letztendlich ja auch in der Welt ankomme. Also ich bleibe nicht allein beim Ankommen, sondern eigentlich ist mein Individuellsein, wenn ich mich wirklich darauf einlasse, etwas, wo sich die Welt darstellt. Und wo die Welt auch sozusagen in ihrer Verbundenheit und in ihrer Ungetrenntheit in mir als eben auch, und da kommt dann wirklich auch das westliche Individuelle und Eigenständige rein, einen Ausdruck findet, der jetzt nicht zu einer Gruppenexistenz führt, ja, sondern zu einer Anerkennung dessen, dass wir ja auch, sagen, einzeln sind,
ja,
aber das Einzelne ist was anderes, als wir es vermuten.
Ja, ja, also das haben Sie jetzt, finde ich, ja, wunderbar ausgedrückt, ehrlich gesagt. Also das ist jetzt wieder so ein Moment, dass ich mich freue, dass Sie das jetzt so ausdrücken, weil ich das jetzt vielleicht nicht so gut hingekriegt hätte. Also das, da spricht dieses Spannungsverhältnis heraus, dass wir, wenn wir in Gänze sind, eigentlich die Welt sind. Und die Welt kann aber nur als eine individualisierte Stimme sprechen oder sich erfahren. Oder wir können uns auch nur, die Welt kann sich auch nur begegnen, indem sich zwei Individuen begegnen und sich zwei Individuen berühren und mit Zärtlichkeit umfassen. Das geht irgendwie nicht anders. Das ist so. Das ist sozusagen eines der tiefen Geheimnisse dieser Wirklichkeit, dass das nicht anders geht. Und das ist die Quelle des Glückes und das ist die Quelle des Schmerzes. Aber in den Momenten, in denen wir das Gefühl haben, dass wir ganz sind, da ist dann eben auch die Welt ganz. Und das ist wichtig. Das ist auch wichtig für diese Welt derzeit, die so wahnsinnig wenig ganz ist, dass davon mehr geschieht.
Herr Weber, wir sind auch am Ende unserer Sendezeit angekommen. Herzlichen Dank für dieses für mich zumindest sehr aufregende Gespräch.
Ich darf noch einmal. Herzlichen Dank an Sie für die Fragen, die mich sehr inspiriert haben. Toll.
Ja. Das freut mich. Ich darf Ihr Buch noch einmal erwähnen: Sein und Teilen, eine Praxis schöpferischer Existenz, erschienen im Transkript Verlag und ist frisch herausgekommen, also August 2017 ist das Erscheinungsdatum. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Beitrag, der jetzt nach diesem Gespräch, hat sich das für mich nochmal einfach gezeigt, der wichtig ist und der auch viele der kulturellen und auch der realpolitischen Fragen, die wir gerade, mit denen wir konfrontiert sind, auf eine spannende Weise anspricht. Und danke dafür. Danke, dass Sie diese Arbeit machen und noch einmal danke, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben.
Ja, danke an Sie fürs Sein und Teilen heute Abend,
Herr Steininger. Danke, einen schönen guten Abend.